Ich schicke ein herzliches Willkommen nach Berlin, Leonie Schöler. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Mit welcher Person aus der Geschichte würden Sie gern mal einen Tag verbringen?
Astrid Lindgren. Finde ich eine ganz spannende Frau. Sie ist ja nun leider schon tot, aber ich wünsche mir schon seit Kindheitstagen an, dass ich mal mit ihr sprechen kann, dass ich sie erleben darf und ein bisschen dahinter gucken kann, wie sie ihren Kindheitsheldinnen und Kinderheldinnen so viel Leben eingehaucht hat.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Leonie Schöler möchte für Geschichte begeistern.
Ja, und da gehört natürlich Astrid Lindgren dazu. Eine Frau, die es nicht in ihr Buch geschafft hat, Beklaute Frauen, aber über die werden wir noch sprechen. Was finden Sie als Historikerin an Astrid Lindgren so besonders?
Ich finde an ihr besonders, dass sie es in Anführungszeichen geschafft hat. Also sie hat wirklich ja weltweit Ruhm und Anerkennung bekommen für ihre Leistung. Sie hatte ja keine einfache Biografie, gerade ihre Anfänge in ja, der Journalismus-Bubble und als Autorin waren ja nicht einfach, auch mit einem unehelichen Kind. Und sie ist ihren Weg aber gegangen und war immer, wie ich finde, selbstständig, soweit es ging, mutig, so wie ja auch die Charaktere, die sie geschaffen hat, ehrlich und auch in ihrer Art und Weise sehr politisch und hat sich ja immer für die Rechte von Kindern eingesetzt, für Menschlichkeit eingesetzt, gegen Krieg, hat immer gegen den Faschismus Haltung eingenommen und das war ja damals in Schweden auch nicht selbstverständlich. Und deswegen finde ich sie eine ja, Frau, die ihrer Zeit getrotzt hat und dabei ja Generationen geprägt hat mit ihrer Literatur. Und das finde ich sehr bemerkenswert.
Mhm. Über was würden Sie denn mit ihr sprechen? Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen gern ein bisschen auf den Grund gehen, auch den ganzen Kinderfiguren, die sie da entworfen hat. Was wären so die Themen, die Sie mit ihr bereden wollen?
Über ihre Bücher und über die Art und Weise, wie sie Kinder ernst genommen hat, wie sie Kindern eine Stimme gegeben hat, das hat mich extrem geprägt. Ich würde auch gerne mit ihr über natürlich aktuelle politische Themen sprechen. Es ging ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder um Bücher von ihr und bestimmte sprachliche Formulierungen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, sie wäre da total offen für, weil ich sie für eine sehr empathische Person halten würde, die auch offen mit Fehlern umgeht. Also da glaube ich, gäbe es eine Menge Themen, über die ich mit ihr sprechen könnte.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, ja, es gibt ja Stellen im Buch, wo man heute sagt, können wir die heute noch so stehen lassen? Was sind denn das für welche und wie stehen Sie als Historikerin dazu? Können wir die so stehen lassen und einfach sagen, das war der Kontext der Zeit? Oder müsste man bestimmte Sachen tatsächlich umschreiben?
Also wenn ich richtig informiert bin, dann wurden die ja schon geändert. Also in Pippi Langstrumpf steht jetzt Südseekönig statt N-Wort-König und das halte ich für absolut richtig und korrekt. Ich finde dieses Argument, ja, das hat man damals so geschrieben und da lassen wir das drin, das ist gerade in einem Kinderbuch ja völlig fehl am Platz.
Mhm. Jetzt befinden wir uns ja mit Astrid Lindgren im 20. Jahrhundert. Wenn Sie sich eine Epoche, ein Jahrzehnt, vielleicht sogar ein Jahrhundert aussuchen dürften, indem Sie mal kurz für einen Tag oder eine Woche reinschnuppern dürften und dort mal kurz eine Zeitreise hinmachen dürften. Welches wär's?
Ich war jetzt gerade Anfang Januar in Mexiko und das war so spannend und toll, da durch diese alten Städte der Maya zu wandeln und mir das alles anzugucken und über die Kultur zu erfahren. Da waren auch ganz tolle Guides, die auch selber Maya sind und ganz viel erzählen konnten. Und das, was rekonstruiert wird über die Geschichte, ist ja oft bruchstückhaft. Und da mal einen Tag zu wandeln und zu gucken, wie war das Leben? Ja, wie haben die Menschen Sport gemacht? Wie haben sie ihren Familienalltag bestritten? Welche kulturellen Feste gab es? Das nicht nur zu hören und zu lesen und zu rekonstruiert zu wissen, sondern wirklich zu sehen, das fände ich ganz spannend.
Also das mal wirklich leben zu dürfen.
Ja, absolut. Also ich habe schon als Kind gerne mich mit Geschichte beschäftigt. Ich wollte auch eigentlich Archäologin ursprünglich werden und fand auch das alte Ägypten ganz spannend. Ich habe ganz viel Giulino gelesen. Da wurde auch viel über das alte Ägypten und über die Maya berichtet. Schon auch, würde ich sagen, mit einer recht eurozentrischen Perspektive. Das habe ich natürlich als Kind nicht gewusst, nicht reflektieren können, aber nichtsdestotrotz hat es in mir eine große Faszination für die Vergangenheit geweckt. Und für dieses Bewusstsein, schon vor Tausenden von Jahren haben die Menschen sich Orte geschaffen, an denen sie sich wohlfühlen. Sie haben eine Kultur gehabt, die in ihrem Alltag präsent war. Sie hatten wahrscheinlich auch ähnliche Probleme wie die, die wir auch teilweise heute noch haben, obwohl die Zeit so lang zurück ist. Das hat in mir als Kind schon diesen Reiz der Geschichte, hat das in mir als Kind schon ausgelöst. Und deswegen war von da an eigentlich schon klar, dass ich irgendwann mal hier als Historikerin sitzen würde.
Also Archäologin ist es nicht geworden, aber eben die Historikerin. Und Sie sind auch Journalistin. Wir haben Sie ja anfangs vorgestellt als eine Frau, die für Geschichte begeistern möchte. Wie wichtig ist es denn, dass Sie diese beiden Berufe miteinander verschmelzen?
Das ist mir tatsächlich extrem wichtig. Ich habe Geschichte studiert. Trotzdem war für mich klar, ich möchte jetzt nicht Professorin werden. Ich hatte schon auch immer diesen Bedarf, publizistisch, journalistisch tätig zu sein. Und die Anfänge meiner Karriere, da hatte ich auch gar nicht so viel mit Geschichte zu tun, ehrlich gesagt. Das war schon eher politischer Journalismus. Ich habe für öffentlich-rechtliche Funkformate gearbeitet, als Autorin, als Redakteurin, auch Moderatorin teilweise. Und habe dann vor allem während Corona gemerkt, mir fehlt aber diese historische Arbeit enorm. Und habe mich dann unter anderem über Social Media, aber auch in den Projekten, die ich dann angenommen habe, mehr in die historische Schiene begeben, würde ich jetzt mal sagen. Und dass ich jetzt beides so toll miteinander kombinieren kann und eben mit einer journalistischen Herangehensweise die Geschichte ja entzaubern, entstauben, entdecken kann, das finde ich total spannend. Ich lerne dabei auch wahnsinnig viel immer noch selber. Und das macht mir wirklich große Freude. Geht Hand in Hand, würde ich sagen.
Entstaubt und entdeckt, das haben Sie auch, indem Sie ein Buch geschrieben haben, Beklaute Frauen. Da geht es um Frauen, deren Werke verschütt gegangen sind oder deren Leistungen zumindest verschütt gegangen ist. Welche Frau war die Initialzündung zu diesem Buch?
Das war Rosalind Franklin. Das Buch hat eigentlich schon vor mehr Jahren angefangen, als bevor ich überhaupt geplant hatte, ein Buch zu schreiben. Also 2021, glaube ich, habe ich das erste Video hochgeladen auf TikTok mit dem Titel Beklaute Frauen. Und habe auch gleich gesagt, das ist jetzt Teil 1, da werden noch mehr Teile kommen. Und das war Rosalind Franklin und fand das richtig krass, ehrlich gesagt. Auch wie plump ja der Diebstahl an ihren geistigen Leistungen war.
Über den werden wir jetzt dann gleich noch reden.
Genau.
Lassen Sie uns die Spannung noch so ein bisschen aufrecht halten.
Sehr gerne.
Und dann reden wir noch genauer über das Buch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Leonie Schöler. Schrieb über beklaute Frauen.
Ein Buch, das den Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis gewonnen hat. Was sind das für Frauen? Sie haben ja gerade Rosalind Franklin schon ins Gespräch gebracht.
Ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, möglichst viele unterschiedliche Frauen tatsächlich vorzustellen in dem Buch, auch aus unterschiedlichen Bereichen, Wissenschaft, Kunst, Literatur, Sport, diese Geschichten von diesen Frauen in den historischen Kontext setzen, auch die Kontinuität aufzeigen. Es geht um Frauen, die ja bei den französischen Revolutionen gekämpft haben, im europäischen Revolution 1848, 49 auf den Barrikaden gestanden haben. Das sind sozusagen die Anfänge und dann geht es bis ins Heute und über die verschiedenen Felder und Aspekte, die dazu beitragen, dass Frauen beklaut wurden in der Geschichte und ja auch teilweise immer noch werden, habe ich mir dann ja Fälle rausgepickt, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie diese Thematik ganz gut abdecken.
Können wir vielleicht das anhand von zwei Frauen, dieses beklaut werden? Einmal Rosalind Franklin, wo war da der Klau?
Also Rosalind Franklin hat Ende der 40er an der Entschlüsselung der DNA gearbeitet. Das war damals ein beliebter Forschungspunkt, weil schon klar war, wer als erstes herausfinden kann, wie die DNA genau aufgebaut ist. Die Person wird oder das Forschungsteam wird den Nobelpreis bekommen. Und ihr gelang es eben, eine Röntgenaufnahme der DNA herzustellen, sodass klar war, die hat die Form einer Doppelhelix. Das kennt man aus dem Biologiebuch, diese in sich gedrehte doppelte Leiter sozusagen. Und darauf dann basierend wissenschaftliche Untersuchungen und mathematische Formeln aufbauen konnte, wie genau der Aufbau der DNA ist. Und diese Untersuchung, die Röntgenaufnahme, wurden ihr von ihrem direkten Kollegen am Forschungsinstitut Goethe-Institut und dann von einem anderen Forschungsteam geklaut, die eben nicht mit ihr klargekommen sind aufgrund ihrer Art, aufgrund ihres Geschlechts. Sie war eine selbstbewusste Frau und sie haben sich zusammengetan, um ihre Leistung ja einfach wegzunehmen, auch wirklich wegzunehmen, und sind in ihr Büro eingebrochen, haben einen Zettel durchwühlt etc. und haben dann dafür auch den Nobelpreis bekommen für ihre Entdeckung.
Und man muss sagen, in dem Fall war ja klauen wirklich wörtlich zu nehmen, nämlich die sind beide in das Büro von ihr reinmarschiert und haben sich wirklich diese Daten genommen. Beklaute Frauen, es sind aber oft auch Dinge, die gar nicht so ein expliziter wirklich Klau war. Clara Immer war, die liegt Ihnen, glaube ich, sehr am Herzen. Was ist da passiert? Auch eine Naturwissenschaftlerin.
Richtig, genau. Sie war die erste promovierte Chemikerin Deutschlands, also die erste Frau in Chemie, die einen Doktortitel erlangt hat, und das auch lange bevor Frauen zum regulären Studium zugelassen wurden. Ja, das ist erstmal die erste Besonderheit. Dann war die Besonderheit, dass sie mit Fritz Haber verheiratet war, einem Wissenschaftler, der ja auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Die haben sich schon als Kinder oder als Jugendliche kennengelernt bei einem Tanzkurs, und der war damals schon in sie verschossen, und sie hat aber den Hochzeitsantrag abgelehnt und hat gesagt, nein, ich möchte studieren, ich möchte Forscherin werden, ich möchte nicht einfach nur als Hausfrau enden. Das war ganz wichtig. Und dann bei einem Chemikerkongress, wo sie dann schon den Doktortitel hatte, hat sie dann Fritz Haber erneut getroffen, und da hat er wieder um ihre Hand angehalten, und sie hat diesem Antrag dieses Mal zugestimmt, die haben geheiratet, und sie hat in persönlichen Korrespondenzen immer wieder klargemacht, dass sie sich eigentlich gewünscht hat, dass sie dann durch ihn auch die Möglichkeit bekommt, weiter zu forschen. Ja, sie war damals, wie viele Frauen, hat sie eigentlich das Maximale erreicht, was man als Wissenschaftlerin mit einem Doktortitel damals erreichen konnte, nämlich eine Stelle als unbezahlte Assistentin.
Und die Frauen unbezahlt waren
richtig,
einfach.
Natürlich,
die Männer haben schon Geld bekommen.
Naja, es gab auch, also die Stelle als Assistent war oft unbezahlt, okay, auch für Männer, aber Männer haben dann eigentlich den nächsten Schritt in der Karriere machen können. Und das war ihr eben klar, dass das für sie deutlich schwerer werden würde. Und damals gab es ja schon auch einige Paare, die zusammengeforscht haben. Das bekannteste Paar sind natürlich die Curies, wo durch das Öffnen der Tür des Mannes die Frau eben auch Karriere machen konnte und eben Anerkennung bekommen konnte in dem Fach, in dem sie gearbeitet hat, geforscht hat. Und das hat sie sich wohl auch schon erhofft. Und diese Hoffnung hat Fritz Haber aber zerstört. Sie ist zu ihm gezogen und arbeitet dann als ja, Hausfrau, als Mutter, und war da auch sehr, sehr unglücklich drüber und ist daran auch zugrunde gegangen. Auch an seinen Forschungen, die er ja auch dem deutschen Militär zur Verfügung gestellt hat, dann ja auch an Giftgas geforscht hat, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde und womit sie wahrscheinlich auch nicht einverstanden war. Und kurz nachdem er befördert wurde, hat sie ja sich suizidiert. Und das wird teilweise auch als politischer Akt gewertet. Ob das nun wirklich direkt in Verbindung steht, darüber kann ich jetzt gar kein Urteil fällen. Aber sie ist auf jeden Fall an dieser Ehe zugrunde gegangen und an der Feststellung, dass sie nicht das machen kann, wofür sie so viele Jahre so hart gearbeitet hat, auch viele Wege und Umwege auf sich genommen hat, um überhaupt studieren zu können. Und das ist dann quasi ein Klau auf gesellschaftlicher Ebene. Ihr Mann hat ihr verboten zu arbeiten, und da war er im Recht und konnte diese Entscheidung für sie treffen. Und das ist ja eine Form des Diebstahls.
Also er war im Recht, vielleicht jetzt nicht moralisch, aber von der Rechtsprechung
richtig,
her
genau,
hat er
genau.
Das gedurft. Bis 1977 hätte er das machen können.
Richtig.
Sie sagten schon, Frauen sind daran zugrunde gegangen. Also die Frauen, die aus diesem Schatten ihres entweder Ehemannes oder auch anderer Männer, ob das jetzt die Professoren waren, nicht heraustreten konnten, nicht durften, die im Dienste des Mannes Karriere gemacht haben oder gar keine Karriere gemacht haben, eben unbezahlt gearbeitet haben, die sich oft versucht haben, dagegen zu wehren, aber oft ist es nicht gegangen. Und das endete ja, zumindest entnehme ich das Ihrem Buch, ziemlich oft entweder ja in psychischen Problemen oder im Selbstmord. Es gibt, glaube ich, kein Buch, wo ich so oft den Kopf schütteln musste und so oft auch ein bisschen aufgeschrien habe, ob dieser Schicksale, die da drin stehen. Und ich musste auch so Abschied nehmen von so manchem Bild von berühmten Persönlichkeiten. Ob das jetzt Albert Einstein ist, der sich auch ja gerne das zunutze gemacht hat, was seine erste Ehefrau gemacht hat und der sie auch dann, als das erste Kind da war, nicht mehr hat arbeiten lassen. Oder ob das Bertolt Brecht ist, der die Drei-Groschen-Oper gar nicht alleine geschrieben hat. Wer war das denn bei Ihnen, der Sie desillusioniert hat in all dieser Forschungsarbeit, die Sie gemacht haben?
Das hat schon lange vor den beklauten Frauen angefangen. Ich glaube, der Zugang, den ich zu Geschichte wähle, ist der, dass ich Menschen versuche, nicht zu überhöhen. Das ist schwierig, weil wir eine Art der Geschichtserzählung oft weiterhin betreiben, in der einzelne Events und einzelne Personen als die primären Treiber der Geschichte dargestellt werden. Und dadurch passiert ja automatisch eine Überhöhung. Und ich versuche mich einfach Menschen sowohl im Alltag als auch in meiner Geschichtsforschung so zu nähern, dass ich sie einfach als Menschen betrachte mit Stärken, mit Schwächen, mit guten und schlechten Eigenschaften. Und das hilft einem schon. Bei den Frauen war es schon so, dass ich mich auch oft geärgert habe. Es gab zum Beispiel den Fall Eleanor Marx, finde ich eine ganz tolle Frau und auch Denkerin, die Tochter von Karl Marx, die ja auch massiv dazu beigetragen hat, dass er so erfolgreich war, für ihn übersetzt hat, ja, also als seine Sekretärin unbezahlt irgendwann gearbeitet hat, weil er sich ihren Karrierewünschen widersetzt hat. Und ich finde, wenn man sich mal mit dem befasst, was sie eigentlich damals geschrieben hat, war sie eigentlich gerade auch in ja, frauenpolitischen Debatten, aber eben auch in der ja, Frage um soziale Gerechtigkeit, eine sehr kluge Analytikerin, die sehr gute Gedanken hatte, die sich auch oft als wahr also herausgestellt haben. Zum Beispiel hat sie schon 1885 war es, glaube ich, als sie geschrieben hat, dass es wichtig ist, dass Frauen das Wahlrecht erhalten und auch studieren dürfen, aber dass wir daraus nicht ableiten sollten, dass Frauen dann auch gesellschaftlich und im zwischenmenschlichen Zusammenleben gleichgestellt sind. Und das finde ich eine sehr gute Feststellung, die ja auch korrekt ist. Sonst hätte ich jetzt nicht die beklauten Frauen schreiben müssen und sonst würden wir nicht heute noch über Geschlechtergerechtigkeit diskutieren müssen, wenn eine Gleichstellung vor dem Gesetz auch automatisch bedeuten würde, dass wir auch im alltäglichen Zusammenleben, im Beruf, in Familie überall gleichgestellt sind. Und dass auch ihre Geschichte tatsächlich in einem Suizid geendet hat, das fand ich sehr schade, weil ich gedacht habe, ja, sie ist wirklich daran zugrunde gegangen, dass sie nicht ernst genommen wurde und sie ist auch ein Stück weit so ein bisschen in der Geschichte verschütt gegangen und da gebe ich mir große Mühe, dass ihr Name von mehr Leuten gehört wird und sich vielleicht auch manche Menschen mit ihren Texten beschäftigen, die auch heute noch von großer Relevanz sind.
Also zum einen Texte vielleicht wieder neu auferlegen von Frauen, die verschütt gegangen sind. Vielleicht eine Elisabeth Hauptmann mit auf das Cover der Drei-Groschen-Oper oder Rosalind Frank oder Lise Meitner posthum den Nobelpreis noch geben. Welche Kapitel müssten Ihrer Meinung nach am dringendsten nochmal neu geschrieben werden in der Geschichte?
Also die Erkenntnis, dass Geschichte nicht nur von oben betrieben wird, sondern ja auch von unten, ja. Also dass auch Sie und ich einen Einfluss haben auf den Verlauf der Geschichte, im Großen wie im Kleinen. Die habe ja nicht erst ich gehabt, sondern das ist schon länger auch Teil der Geschichtsforschung. Wie geht man um mit den Texten, die Bertolt Brecht zusammen mit anderen Frauen geschrieben hat? Ja, nicht nur mit Elisabeth Hauptmann und nicht nur die Drei-Groschen-Oper, sondern viele seiner bedeutendsten Werken wurden in Zusammenarbeit mit diversen jungen Autorinnen verfasst.
Was ja eigentlich auch bekannt ist.
Es ist total bekannt. Es ist in der Literaturwissenschaft und in der, ja, im Theater total bekannt. Mhm. Nein, auch nicht umstritten. Aber die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Ja, man kann nicht mehr genau belegen, welche Stelle jetzt von welcher Frau kam, wie genau der Einfluss und die Zusammenarbeit war. Und deswegen sagt man, ja gut, dann machen wir das jetzt einfach gar nicht. Dann schreiben wir sie nirgendwo hin. Und da gäbe es ja vielleicht Möglichkeiten, neue Wege zu finden. Elisabeth Hauptmann wird mittlerweile oft als Übersetzerin angegeben bei der Drei-Groschen-Oper. Ich glaube schon, dass eigentlich sehr gut belegt ist, dass der Einfluss größer war, den sie auf das Stück hatte. Und da müsste man eigentlich neue Wege finden, das einfach zu kennzeichnen. Oder
weil also als Übersetzerin muss man vielleicht einmal ganz kurz erklären, weil sie das Englische, also eine genau. Geschichte, die ähnlich war, The Beggar's Opera, übersetzt hat.
Genau, richtig. Also das war quasi die Grundlage für das Stück, die Drei-Groschen-Oper. Ich war letztens im Museum und da ging es um ja, Atomkraft, Atombomben und da stand, dass Otto Hahn die Kernspaltung entdeckt hat. Und Lise Meitner wurde gar nicht aufgeschrieben. Es ist ja nicht umstritten, dass sie zusammen mit Otto Hahn diese Forschung betrieben hat. Sie musste als Jüdin aus Nazi-Deutschland fliehen und hatte eben deswegen in Anführungszeichen nur die Möglichkeit, einen anderen Aufsatz zu veröffentlichen, nicht unter dem gleichen Aufsatz ihren Namen schreiben zu können wie den von Otto Hahn, weil der in Nazi-Deutschland war und nicht mit einer Jüdin zusammen publizieren konnte. Und das ist eigentlich längst belegt, dass sie beim Aufbau des Experiments Anweisungen gegeben hat, immer wieder korrigiert hat, dass sie das Experiment der Kernspaltung mathematisch gedeutet hat und deswegen ja auch beide zusammen mehrfach für diese Entdeckung für den Nobelpreis nominiert waren. Und das einfach dann zu korrigieren, ist eigentlich kein Hexenwerk. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
Wo ist denn so eine Korrektur schon mal gelungen?
Also was auf jeden Fall ein tolles Beispiel ist, ist in Hamburg gibt es das Museum für Kunst und Gewerbe. Und die haben irgendwann selbstkritisch festgestellt, wir haben eigentlich kaum Handwerk von Frauen in unserem Archiv oder in unseren Ausstellungsräumen. Und dann angefangen haben, erstmal indem sie aktiv Kunst von Frauen aufgekauft haben. Dann, indem sie ein Forschungsprojekt begonnen haben und dann auch Wikipedia-Artikel für diese Frauen anzufertigen. Finde ich wirklich ein tolles Beispiel. Gerade im Kunstbetrieb gab es da wirklich auch mehrere Beispiele, wo aktiv auch nach Frauen gesucht wurde oder mal im eigenen Keller geguckt haben. Wen haben wir denn da noch an Frauen?
Also wirklich buchstäblich in eigenen Kellern,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, dass manche Museen das gemacht haben oder auch, keine Ahnung, Verlage. Also es wäre vieles schon da, es muss einfach nur noch beachtet werden. Die Historikerin Leonie Schöler ist heute mein Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2 und wir haben uns schon über beklaute Frauen unterhalten und ich klaue jetzt auch mal kurz, nämlich eine Frage aus einem Format beim ZDF, das sich Auf Klo nennt und wo Sie als Journalistin im Hintergrund mitgearbeitet haben. Menschen sitzen da auf dem Klo und bekommen eine Frage gestellt. Unter anderem, und das ist die Frage, die ich gerne an Sie weitergeben möchte, was lieben Sie an sich?
Das ist eine schöne Frage. Ich hoffe, ich habe damals als Redakteurin die aufgeschrieben.
Bestimmt.
An mir liebe ich, dass ich sehr zielstrebig bin. Also ich bin ein verträumter Mensch, würde ich sagen. Ich habe schon als Jugendliche wahnsinnig viele Tagträume gehabt. Und ich habe immer versucht, einen Weg zu finden, diese Träume auch Realität werden zu lassen. Sowohl Dinge, die ich mir privat vorgenommen habe, familiär als auch beruflich. Und meine Möglichkeiten zu nutzen, mich selbst auch zu pushen ein Stück weit. Ich glaube, das ist was ich an mir mag.
Zum Beispiel, was gab es so für einen Kindheitstraum, der sich erfüllt hat?
Also mit 16 hat es so angefangen, dass ich mich gefragt habe, was möchte ich eigentlich werden? Ja, wenn ich schon immer so viele Jahrzehnte arbeiten muss, was soll es denn dann werden? Und damals habe ich gerne Blog geschrieben und gerne kleine Texte verfasst. Und die Wahl stand so ein bisschen zwischen Schauspiel und Journalismus. Und ich habe es dann erst mit dem Schauspiel versucht. Ich habe dann auch Vorsprechen gemacht und ganz schnell festgestellt, das ist überhaupt nicht meins. Also da waren wirklich so viele junge Menschen, die davon geträumt haben, den ganzen Tag von morgens bis abends nur in so einem stickigen Theatersaal zu proben. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, diese Leidenschaft habe ich nicht. Aber ich möchte irgendwie kreativ werden. Ich möchte gesehen und gehört werden. Und ich habe dann gesagt, gut, dann probiere es mit dem Journalismus.
Jetzt sind wir schon wieder bei der Erwachsenen Leonie Schöler. Ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne, ja, vielleicht nicht ins Jahr 1993 zurück, wo Sie geboren sind in Lüneburg. Das ist vielleicht ein bisschen weit zurück und Sie werden sich nicht mehr erinnern. Aber Sie erinnern sich, was heißt erinnern, aber Sie haben bei zwei Eltern, die Lehrer sind. Ist das praktisch oder ist das nervig?
Also ich habe immer so viele Vorurteile gehört. Ja, Lehrer, die sind so super streng und die machen dann immer super viel Hausarbeit, also Hausaufgabenkontrolle. Ich glaube, ich habe da gar nicht so richtig eine krasse Einstellung zu. Meine Eltern haben sehr unterschiedliche Sachen studiert und auch gelehrt. Also mein Vater hat Biologie und Musik studiert und ist Grundschullehrer. Meine Mutter hat, so wie ich ja auch, Geschichte und Deutsch, allerdings auf Lehramt studiert und mir diese Leidenschaft definitiv vermittelt. Also da hat sie, glaube ich, schon einen großen Einfluss drauf gehabt. Hat viel mit uns über die Geschichte gesprochen, hat uns eben da auch kleine Geschichten ausgewählt, die vielleicht auch in der Vergangenheit gespielt haben, ist mit uns schon früh auch ins Museum gegangen, hat mit uns auch viel über die NS-Zeit gesprochen, in jungen Jahren schon. Und da hat sie mich in dieser Form sehr geprägt. Mein Vater kannte sich immer ganz toll aus mit Vögeln und Blumen und hat uns die auf unseren Wanderurlauben im Sommer erzählen können. Er hat immer viel auf unseren Kindergeburtstagen und in der Schule Kinderlieder mit uns gesungen, auf der Gitarre begleitet. Und das fand ich alles total toll. Und deswegen, meine Eltern waren schon, glaube ich, sehr liberale Eltern.
Und in Ihrem Buch geht es ja viel um Gleichberechtigung beziehungsweise die nicht vorhandene Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft, eigentlich bis heute. Finden Sie denn, bei Ihren Eltern herrschte ein gleichberechtigtes Miteinander oder herrscht noch?
Also meine Eltern sind geschieden, auch schon länger, und haben beide neu geheiratet. Und also ich würde sagen, jein. Meine Mutter ist schon jemand, die immer auch sehr kritisch gegenüber bestimmten Geschlechterstereotypen eingestellt war und das auch kritisch mit uns Kindern besprochen hat. Wenn in dem Buch mal wieder nur eine Frau war, die gesprochen hat, und dann war es die Prinzessin. Und das hat sie dann auch immer kritisch beleuchtet. Es gab Dinge, da waren meine Eltern definitiv gleichberechtigt. Und es gab Dinge, da ist das passiert, was bei den allermeisten Paaren passiert. Nämlich, dass ja die Mutter den Großteil des vor allem Mental Loads übernimmt. Also Arzttermine machen, Hausaufgaben und so. Also da haben sie schon versucht, das auch fair zu gestalten. Aber ich würde schon sagen, dass meine Mutter da deutlich mehr übernommen hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, wie mit 13 in der Schule plötzlich Gerüchte aufgetaucht sind, dass Sie lesbisch wären. Mhm. Und Sie haben, glaube ich, am Anfang sich selber noch gar nicht gefunden, aber da schon das Gefühl gehabt, ich muss mich verstecken oder ich darf das auf gar keinen Fall zeigen. Jetzt habe ich mich gewundert, Jahrgang 1993, und es ist immer noch Thema.
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Phase in meinem Leben, muss ich sagen. Also meine Jugend war in dieser Hinsicht wirklich ein großes Versteckspiel. Ich war ja auch mit 13 noch so jung, dass ich da irgendwie gar keinen Zugang zu hatte, zu so klar festzustellen, welche Sexualität habe ich. Ja, das war schon ein großer Schock, dass das dann total mir unangenehm war. Ich mich extrem dafür geschämt habe und natürlich auch mich dann vor mir selber versteckt habe. Weil ich hatte ja so heftig dementiert, dass ich lesbisch bin. Dieses böse, böse Wort, mit dem man Frauen und nicht nur mich, auch andere Mädchen in der Schule herabgesetzt hat, die irgendwie komisch waren, die irgendwie sich nicht geschminkt haben, die Sport gemacht haben, die selbstbewusst waren, die vielleicht nicht gängigen Schönheitsidealen entsprochen haben. All diese Frauen wurden als lesbisch betitelt. Und das hat natürlich in mir sowas aufgemacht. Wenn du lesbisch bist oder queer, in welcher Hinsicht auch immer, dann bist du komisch, dann bist du hässlich, dann bist du merkwürdig und falsch. Und dann diesen Weg dorthin zu gehen, auch nur von mir selber überhaupt sagen zu können, ich bin es trotzdem und es ist nichts Schlimmes oder Schlechtes, das war dadurch natürlich extrem schwierig. Bis ich dann wirklich sagen konnte, ich bin lesbisch, hat es dann noch viele Jahre gedauert, weil es so überschattet war von dieser jahrelangen Scham.
Naja, die ja auch daher kommt, dass es allein schon ein Gerücht gibt und dass man von Norm und Nicht-Norm spricht. Also das zeigt einem ja dann von vornherein, ah, da ist was anders. Sie haben es ja auch gerade eindrücklich beschrieben. Würden Sie denn sagen, heute, wo Sie dazu stehen können, auch eine Partnerin haben, ist es als ein homosexuelles Paar ein bisschen leichter, gleichberechtigt zu leben?
Ja, definitiv. Also was ich sagen muss, ist, in meiner Familie hat das nie irgendein Problem ausgemacht. Also meine Eltern haben, auch meine Großeltern haben super auf das Outing reagiert. Meine Großmutter hat dann zum Beispiel erzählt, wie sie kam aus Köln, wie sie damals in den 50er Jahren dann immer in den schwulen Kneipen gesessen hat mit meinem Großvater. Und ich glaube, das hat sie mir erzählt, um eben klarzumachen, ich hatte damit nie ein Problem. Ich habe damit auch jetzt kein Problem. In meiner privaten Beziehung ist es so, dass ich selten Diskriminierung erfahre, zum Glück. Aber es gibt natürlich manchmal Blicke, es gibt Orte, wo wir uns jetzt vielleicht nicht so wohl fühlen, uns als Paar zu zeigen. Und was uns extrem oft passiert, ist, dass Menschen uns fragen, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Also wir werden sehr oft gefragt, ob wir Schwestern sind. Mhm. Egal, ob wir irgendwo einfach nur Händchen halten, irgendwo lang gehen und irgendwelche random Passanten auf uns zukommen und fragen, ob wir Schwestern sind, was ich eine komische Frage finde. Letztens waren wir in einem Restaurant und die Kellner haben uns darauf angesprochen. Und ich glaube, das wird einem heterosexuellen Paar nie passieren, dass wenn sie im Hotel einchecken,
seid ihr Geschwister.
Ob die dann gefragt werden, seid ihr Geschwister. Mhm. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, erträglich und nicht zu vergleichen mit dem Zustand vor 10 oder 15 Jahren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Leonie Schöler, ausgezeichnet auf TikTok unterwegs.
Ja, zumindest war das mal so, warum wir in der Vergangenheit sprechen. Dazu kommen wir gleich. Aber meine erste Frage wäre, kann man Geschichte überhaupt in so 60 Sekunden Häppchen erzählen? Denn dafür wurden sie ausgezeichnet, dass sie eben historische Geschichten gemacht haben und eben dadurch, so haben wir sie am Anfang ja auch vorgestellt, Leute für Geschichte begeistert haben.
Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, Geschichtshäppchen. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Man muss sich halt klar machen, Kurzvideos sind ein Format, genauso wie der 3-minütige Nachrichtenbeitrag ein Format ist, das 10-minütige Feature und die 45-minütige Dokumentation. Und für jedes Format muss man sich genau überlegen, wie erzähle ich, was kann ich reinnehmen, was muss draußen bleiben. Und es ist da eben besonders straff. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich Geschichte versucht habe, aus dem Kleinen ins Große zu erzählen. Also mir über eine besondere Person der Geschichte dann ein Phänomen der Geschichte angeguckt habe. Und es hat ganz gut funktioniert. Als ich angefangen habe auf TikTok, war es ja auch wirklich streng 60 Sekunden. Man konnte nicht drüber kommen. Das hat sich dann irgendwann geändert. Irgendwann konnte man bis zu 3 Minuten hochladen.
Jetzt ist ja neben den beklauten Frauen auch eines ihrer Herzensthemen ja Medienkompetenz, weil sie auch anklagen, wir haben eigentlich alle zu wenig Medienkompetenz. Darüber würde ich auch gerne noch mit Ihnen sprechen. Aber zunächst mal die Frage, gibt es nicht durchs Internet, sag ich mal im Allgemeinen, mehr Gleichberechtigung dadurch, dass jeder eigentlich Zugang dazu hat, ob das jetzt ärmere Menschen sind, ob es Frauen sind, ob es diverse Menschen sind, dass jeder eigentlich dieses Medium gut benutzen kann, wurde dadurch ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung gegangen?
Ja und nein. Ja, insofern, als dass es völlig richtig ist, dass die sozialen Medien zu einer Demokratisierung geführt haben. Wir alle haben die Möglichkeit, unsere Stimme zu erheben. Und es ist definitiv so, dass wenn Missstände aufkommen oder wenn Menschen Erfahrungen teilen, dass sie das in den sozialen Medien sehr viel einfacher machen können, als es primär, also oder früher so war, dass man dann irgendwie ein Medium erstmal auf ein Medium zukommen musste, das einen dann publiziert. Und das hat natürlich zu einer Demokratisierung geführt, beim Geschlecht, bei der Sexualität, bei der Herkunft. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass die sozialen Medien, und da sind wir eigentlich schon beim Stichwort Medienkompetenz, es auch mit sich bringen, dass die Hemmschwelle, wie wir miteinander reden, sehr viel niedriger ist. Es sehr viel Hate Speech in den sozialen Medien gibt, die sich dezidiert ja auch oft gegen Frauen, MigrantInnen, queere Menschen richtet. Und gerade in Zeiten von, ich finde, ist jetzt echt im Kontext der US-Wahl sehr bezeichnend, wie die sozialen Netzwerke sich ja auch einspannen lassen, systematisch gegen bestimmte Stimmen vorzugehen. Donald Trump hat es ja nicht nur durchgesetzt, dass bestimmte Literatur aus Schulen und Bibliotheken verbannt werden, in denen zum Beispiel queere Perspektiven oder Geschichten von Transfrauen oder schwarzen Menschen einfach nur erzählt werden, dass das auch in den sozialen Netzwerken passiert. Ja, dass dort Menschen gebannt werden, dass Faktenchecks abgeschafft wurden, dass Hate Speech als freie Meinungsäußerung rebranded wird. Und das hebt natürlich diese Demokratisierung wieder ein Stück weit auf und führt dazu, dass sich bestimmte Gruppen, die im Internet besonders oft Hate Speech erfahren, weniger zu Wort melden, sich zurückziehen, nicht am Diskurs teilnehmen, weil sie dort eben befürchten müssen, angefeindet zu werden und beleidigt zu werden. Und so heben sich die sozialen Netzwerke dann irgendwie wieder selbst auf, könnte man sagen.
Also Sie haben es ja selber am eigenen Leibe erlebt und sind ja auch aus TikTok rausgegangen. Ist das der Grund?
Was ich schon wahrnehme und sehr massiv auch durch Kurzvideos, ist, dass Menschen so viel Informationen in so kurzer Zeit von so vielen unterschiedlichen Menschen, denen sie auch teilweise gar nicht mehr folgen, angezeigt bekommen, dass dieser Filter wegklappt. Irgendwie kritisch zu überprüfen, was sehe ich da eigentlich jetzt? Wer erzählt mir da was? Ist das überhaupt wahr? Kann ich das prüfen? Und das eigentlich sofort als eigenes Wissen verbuchen. Und das ist das, was ich mit der Medienkompetenz meine. Und das betrifft uns alle, also mich ja auch, dass man einfach irgendwann so viel überinformiert ist, dass man gar nicht mehr filtern kann. Was habe ich wo gehört? Habe ich das selber kritisch geprüft oder mir angelesen? Oder hat mir das einfach irgendjemand im Internet einfach mit einer sehr überzeugenden Art und Weise erzählt? Das spielt da definitiv ein großer Faktor. Und dann auf TikTok im Speziellen war es wirklich so, dass ich irgendwann gesagt habe, diese massive Überpräsenz von AfD und rechten Accounts und rechtsextremer Propaganda, die sich wirklich, also die schon länger auch im Gespräch war und auch untersucht wurde von zum Beispiel der Bildungsstätte Anne Frank, auch seit Jahren irgendwann so massiv geworden ist, dass ich gesagt habe, ich möchte dort einfach auf dieser Plattform nicht sein. Dort kann meiner Meinung nach gerade kein konstruktiver demokratischer Diskurs stattfinden, weil die Stimmung so vergiftet ist. Und habe TikTok verlassen, sowohl als Creatorin als auch als Privatperson, die App gelöscht. Und es geht mir auf jeden Fall seitdem deutlich besser.
Ja, zumal es ja so ist, weil Sie auch gerade gesagt haben, wenn mir jemand einen Inhalt sehr überzeugend darbringt, manchmal muss es ja noch nicht mal überzeugend sein. Es reicht ja, wenn man es 5-mal, 10-mal vorgespielt bekommt, dass so eine Art Gewöhnung auch einsetzt und man irgendwann es womöglich glaubt oder sich zumindest dran gewöhnt hat.
Ja, definitiv. Also diese Diskursverschiebung, über die wir immer sprechen, das ist ja genau das, dass bestimmte Sachen einfach so oft wiederholt werden, bis sie irgendwann akzeptiert werden und bis so ein bisschen die Hemmschwelle sinkt. Was kann man eigentlich sagen? Wie gehen wir auch miteinander um? Also es ist ja nicht nur, dass dort auf TikTok vor allem, aber überall in den sozialen Netzwerken eine massive Desinformation stattfindet und wirklich auch aktive Propaganda, sondern es ist ja auch dieses permanente Menschen so schocken, bis sie irgendwann nicht mehr geschockt sind.
1:1 der Talk mit Leonie Schöler, Historikerin und Journalistin. Eine, die fast jeden Tag in der Woche Sport macht. Stimmt das?
Naja, jeden Tag. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also im Sommer sind die meisten Menschen aktiver. Das trifft auf mich auf jeden Fall auch zu. Aber ich mache schon sehr viel Sport. Ich habe hier auch meine gepackte Sporttasche mit gerade im Studio. Ich gehe jetzt gleich noch bouldern. Also ich mache schon viel Sport.
Sport ist natürlich auch ein Kapitel in Ihrem Buch Beklaute Frauen. Wir haben schon über Naturwissenschaftlerinnen gesprochen. Wir haben die Kunst und die Literatur ein bisschen gestreift. Aber Sport ist ein Kapitel, ja natürlich auch eins, wo ich oft den Kopf schütteln musste, über den Nichtzugang, dass Frauen zu ganz vielen Sportarten nicht zugelassen wurden, allein schon, weil vielleicht die Gebärmutter platzen könnte oder herausfallen beim Marathon, habe ich gelernt. Ja, wie oft haben Sie da den Kopf geschüttelt bei diversen Dingen, die Sie da recherchiert haben?
Also wenn ich das Sportkapitel vorlese, das lese ich gerne bei Lesungen vor, wird immer herzlich gelacht. Und das finde ich auch gut und wichtig. Also ja, man muss dann mit dem Kopf schütteln, aber eigentlich so ein bisschen schmunzelnd auch. Ich glaube, das hilft auch manchmal gut klarzukommen mit dem Frust über das, was man da eigentlich gerade schreibt oder in dem verliest. Weil es ja de facto wirklich so war, dass noch bis in die 70er hinein Frauen zum Beispiel keinen Fußball spielen durften im Verein. Also klar, hätten privat kicken können, aber es gab keine Frauenfußballvereine. Und das Interessante ist ja, dass in den Nachkriegsjahren, in den 10er und 20er Jahren, sich ganz viele Gruppen und Vereine für Frauenfußball gegründet haben, ganz viele Frauen auch wirklich sehr begeistert gespielt haben, auch großes Publikum angezogen haben. Nicht alle waren begeistert, sie mussten auch viel Hass und Gewalt erleben, also wurden mit Steinen beschmissen, bespuckt, beschimpft. Aber es gab eben auch viele Sportzeitschriften, die begeistert waren von den kickenden Frauen. Es gab ganz viele europaweit und ja eigentlich weltweit, kann man sagen, in vielen Teilen der Welt, eine massive Zunahme an Frauenfußballvereinen. Und die Sportfunktionäre dann gesagt haben, das wollen wir nicht. Und dann pseudowissenschaftlich begründet haben, warum Frauen nicht kicken dürfen.
Ja? Und da musste ganz oft die Gebärmutter her.
Die Gebärmutter kann rausfallen, Frauen werden vermännlicht, weil Kicken ist männlich, Treten ist eine männliche Aktivität. Und wenn Frauen das machen, dann werden sie zum Mann und können keine Kinder mehr gebären.
Dann
und das
wachsen Bärte wahrscheinlich.
Wachsen Bärte. Und ja, das sind so die komischen, aus heutiger Sicht komischen und wirklich witzig anmutenden Begründungen. Aber sie haben halt de facto dazu geführt, dass die komplett Struktur, die damals ja sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen angefangen hat zu formieren, sofort bei Frauen kaputt gemacht wurde und ja um Jahrzehnte zurückgesetzt wurde. Und wir reden heute über Frauenfußball in Anführungszeichen. Alleine, dass es Frauenfußball und Fußball heißt. Ja, Männerfußball, Frauenfußball. Wir reden über Frauenfußball oft so mitleidig. So, ja, jetzt können sie auch mal von einem vollen Stadion. Jetzt wird auch zum ersten Mal das in den besten Sendezeiten ausgestrahlt. Und wow, so viele Zuschauer. Aber ja, sie kriegen normal nicht so viele Aufrufe und sie haben normal nicht die großen Sponsoren. Deswegen ist ja auch klar, dass sie so viel weniger verdienen. Ja, aber das ist ja nicht ein Naturgesetz, dass das so ist, sondern das ist ja eine jahrzehntelange pseudowissenschaftlich begründete Strukturverschiebung, wo sich diese Zeit, in der Männerfußball sich so formieren konnte und so aufstellen konnte und die den kulturellen und gesellschaftlichen Stellenwert einnehmen konnte, den es heute hat, das hatte ja Frauenfußball nicht. Und ich glaube, eigentlich sollte dieses Jahr ja schon die Vierschanzentournee für Frauen sein, auch so etwas, was Frauen bis jetzt nicht durften. Jetzt soll auch die Vierschanzentournee für Frauen starten. Es wurde immer weiter verschoben. Die Anzahl an Athletinnen, die überhaupt starten durften, anstatt Qualifizierungsgeld, haben sie dann ein Goodiebag mit Shampoo bekommen. Also es sind so lauter Dinge, die sich bis heute ziehen, wo einfach die Korrektur der Fehler, die gemacht wurden, das Ausgleichen von Ungleichheiten, immer so ein bisschen so, oh, wir machen jetzt mal was Nettes für die Frauen, so gebrandet wird. Und das finde ich grundsätzlich, also das finde ich grundfalsch. Und es gibt so viele tolle Athletinnen und Athleten in Deutschland, die es verdient haben, fair bezahlt zu werden und gefördert zu werden. Und Männer wie Frauen. Aber beim Frauensport ist eben noch sehr viel Luft nach oben.
Wo haben Sie denn mal bei sich festgestellt, weil oft geschieht Diskriminierung oder ein Nichtbeachten oder vielleicht auch was falsch bewerten aus einer Gewohnheit heraus? Mhm. Wo haben Sie bei sich zuletzt gemerkt, oder behandle ich jemanden nicht gleichberechtigt?
Oh, das passiert immer mal wieder. Als ich zum Beispiel jetzt auch bei den beklauten Frauen des Verlags und Buchschreibe-Business, sag ich mal, war mir wirklich fremd und vieles war ganz, ganz neu für mich. Und als ich meine Lektorin zum ersten Mal persönlich getroffen habe, war auch der Leiter der Geschichtsabteilung dabei. Und er ist so dominant aufgetreten, dass ich irgendwie davon ausgegangen bin, die sind beide meine Lektoren und auch viel mich einfach mit ihm unterhalten habe. Und es auch noch gedauert hat, bis ich habe auch in den Mails immer beide mit reingenommen, bis sie irgendwann gesagt hat, also ich bin deine Lektorin, du brauchst ihn da nicht mit reinnehmen. Und das war auf jeden Fall was, wo ich gemerkt habe, ja okay, das ist gar nicht irgendwie aus einer bösen Absicht oder weil ich sie nicht ernst genommen habe passiert, sondern einfach weil er so selbstbewusst aufgetreten ist, er wirklich ein toller, netter Mensch, aber einfach, dass für mich klar war, okay, der ist jetzt hier derjenige, mit dem ich das alles besprechen muss. Und da ist das quasi wie automatisch passiert. Und es sind natürlich immer wieder kleine Momente, wo ich merke, okay, da war ich jetzt vielleicht nicht ganz fair. Und das kennen zu können, reflektieren zu können, wird ja oft als sowas ganz Anstrengendes und Nerviges und so abgetan. Aber ich glaube, ich lebe sehr viel mehr in mir selbst ruhend, seit ich gemerkt habe, es tut überhaupt nicht weh, sich kritisch zu hinterfragen und im Zweifelsfall sogar zu entschuldigen. Im Gegenteil, es stärkt eigentlich Verbindungen und aus Fehlern lernt man und das passiert immer mal wieder.
Und davor sind wir auch alle nicht gefeit.
Nö, gar nicht. Endes. Aber das ist ja auch irren, ist menschlich und das passiert und deswegen ist es auch gut und wichtig, finde ich, offen einfach damit umzugehen.
Jetzt steht ja der Weltfrauentag. Am 8. März ist er fast vor der Tür. In Berlin, bei Ihnen ist es ja sogar ein Feiertag. Wie
das
werden
stimmt.
Sie den denn feiern?
Ja, tatsächlich ist das der Frauentag, auch der Tag, an dem ich meine Freundin gefragt habe, ob wir zusammen sein wollen. Das ist also unser Jahrestag, den ich auch bewusst so gewählt habe. Wir waren erst beim Frauenstreik und danach habe ich sie gefragt. Und deswegen werden wir tatsächlich mit unserem Hund zusammen, habe ich uns eine nette kleine Unterkunft in Polen gemietet, wo wir das Wochenende verlängert verbringen werden, spazieren gehen, wenn das Wetter gut genug ist, vielleicht sogar mal ein bisschen Stand-up-Paddeln am See, der da ist, Spiele spielen, entspannt kochen, backen. Also ein ganz nettes, entspanntes Wochenende werden wir verbringen.
Das hört sich doch wunderbar an. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise nach Polen, einen
Dankeschön.
Wunderbaren Weltfrauentag und kann unseren Leserinnen und Lesern nur noch mal das Buch nennen, Beklaute Frauen von Leonie Schöler. Der Bayern 2 Publikumspreis des Bayerischen Buchpreises ging an Sie. Und wenn jemand dieses Gespräch verpasst hat in Teilen, dann finden Sie es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch unsere anderen biografischen Gespräche von 1:1 der Talk und auch einen ganz wunderbaren anderen Podcast, nämlich Telephobia. Das ist dieser eine Anruf, den Menschen sich erst nicht trauen und dank unseres Hosts Lea Utz schließlich aber doch. Neue Folgen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.